Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Wir haben einen neuen Weltmeister im Skifliegen. Wir haben ein Weltmeisterteam im Skifliegen und wir haben einen Zuschauerrekord bei den Damen. Und über all das wollen wir heute sprechen. Drei Durchgänge nur im Skifliegen. Drei Menschen, die heute über all das quatschen. Zum einen bin ich, Tobias, euer Moderator und begrüße Julia Kemp. Hi, Julia.
Hallo, Tobi. Hallo, Luis. Hallo, ihr da draußen.
Genau, Julia nimmt es schon vorne weg. Ihr werdet es euch gedacht haben. Er ist auch heute wieder mit dabei. Hallo, Luis Holuch.
Ja, ich bin das Überraschungsei. Grüße in die Runde.
Aber Riesenüberraschung, dass du hier heute dabei bist,
Julia. Ja, also, ich habe ja sonst nichts mit Skispringen zu tun, genau.
0,0, genau deswegen bist du hier auch immer mit dabei. Ja, liebe Leute, wir haben das zweite große Saison-Highlight bei den Herren gesehen. Es liegt hinter uns und Standardfrage: Wie hat's euch gefallen? Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Wie geht es dir, Julia?
Oh Leute, ich habe mich da echt drauf gefreut, weil Skifliegen ist schon meine Lieblingsdisziplin. Und die ersten Flüge, als ich das auf dem, wir haben jetzt hier so eine Leinwand, also ist eh cool. Weil als ich das auf der großen Leinwand hier zu Hause gesehen habe, dachte ich so, boah ja, Skifliegen ist back, geil, richtig Bock. Oh. Und dann kam der Wind. Und der Samstag war schon echt richtig schlimm, ey. Da so auszuharren, bis sie dann endlich den Durchgang noch runtergekriegt haben. Und oh Leute, ja, also ich habe auch gemischte Gefühle.
Luis?
Also gemischt wäre aus meiner Sicht noch übertrieben. Also ich habe mich auch ziemlich drauf gefreut. Erste Skifliegen der Saison und WM sowieso mal was Besonderes. Ich hatte in der letzten Folge leider verdrängt, dass die Kameraperspektive ja doch sehr gewöhnungsbedürftig ist, sonst hätte ich mich ein bisschen weniger drauf gefreut. Und unterm Strich, zahre Geschichte. Also für mich, ich nehme es gleich vorne weg, war das die schlechteste Skiflug-WM seit Harrachov 2014 und das will schon was heißen.
Okay, das sind harte Worte. Ja, zwiegespalten bin ich auch, hab's ja schon vorneweg gesagt. Also geht ja damit los im Endeffekt, dass der Trainings- und Qualifikationstag am Dienstag dann am Donnerstag ausgefallen ist. Dann haben wir am Freitag zwei Durchgänge gesehen und am Samstag war es sehr, sehr lange. Man hat's bis auf den letzten Drücker, hat man's hinten rausgeschoben, dass überhaupt noch ein dritter Durchgang stattgefunden hat. Der wiederum hat mich so ein bisschen versöhnlich gestimmt. Also wenn das Ding nach zwei Durchgängen, also nach einem Wettkampftag zu Ende gegangen wäre, boah, hätte ich mich sehr geärgert. Das war so ein bisschen noch das, was mich ein bisschen milde stimmt, dass man es tatsächlich noch mit einem dritten Durchgang im Endeffekt durchbringt und das einen bisschen anderen Charakter als ein normales Weltcup-Springen dadurch hatte. Ja, auch das Team Fliegen dann am Sonntag, boah, der zweite Durchgang, also keine Ahnung. Wenn wir da Weiten gesehen haben, die wir jetzt in ähnlicher Form in Willingen auch sehen werden, weiß ich nicht, ob man hier überhaupt noch von der Skiflug-WM, also höchstes Gütesiegel in dieser Disziplin, wenn wir das dann noch so sehen, ja, schwierig. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, sind wir auch wieder nicht in einem Wettbewerb drin, in dem wir sagen, boah, hier hängen sich jetzt irgendwelche Springer oder Nationen Medaillen um den Hals, die es eigentlich nicht verdient haben. Soweit ist es dann im Endeffekt nicht gekommen und das beruhigt mich dann immer ein bisschen. Ja, also Mixteam Olympia, ich höre dir trapsen, wenn ich dann solche Ergebnisse, es sei jedem vergönnt, da eine Medaille zu holen, aber wenn solche Ergebnisse dann rauskommen, die im Endeffekt auch das klare sportliche Potenzial verwässern, habe ich ein großes Problem damit. So ist es halt die Thematik. Freiluftsportart, Wind im Skifliegen noch viel mehr natürlich Thema als im Skispringen und kein Flutlicht. Und das sind wir, glaube ich, bei einem der wichtigen und zentralen Punkte. Zu teuer, Luis, oder? Einfache Antwort.
Augenscheinlich ja. Also ich meine, der Kulm ist ja sowieso mit Oberstdorf zusammen die Skiflugschanze, die am wenigsten im Kalender auftaucht. Wird sicherlich seine Gründe haben. Sie haben natürlich auch aufwendig modernisiert, weil, wenn man sich früher daran erinnert, die Schanze war ja doch um einiges kleiner und es war auch weitestgehend Naturschanze, bis man jetzt die Vergrößerung vorgenommen hat. Also Schaden wird es sicherlich nicht. Die Frage ist jetzt, ob es an dem Wochenende wirklich was geholfen hätte, wenn du diesen Puffer gehabt hättest. Ich meine, dann hätte man unterm Strich vielleicht sogar noch länger warten müssen, bis was stattfindet. Und ohnehin waren die Prognosen ja von vornherein nicht so ganz günstig, muss man auch dazu sagen.
Okay, gut. Nichtsdestotrotz, wenn du ein Flutlicht hast, bist du natürlich flexibler. Ja?
Logisch.
Und wir haben es gerade am Samstag gesehen, dass es hinten raus ja gerade so noch ging. Oft ändern sich mit Sonnenuntergang natürlich auch Thermiken und es wird ruhiger. Und deswegen, ja, ist eine Geldfrage. Planitzer damals, die Skiflug-WM, da haben sie was Mobiles aufgebaut, oder?
Genau, ja. Das haben sie aber auch nachhaltig genutzt. Das haben sie dann auf die Groß- und Normalschanze geschickt. Also das Flutlicht, was bei der Skiflug-WM damals genutzt wurde, wurde jetzt auch letztes Jahr bei der richtigen WM genutzt.
Okay, gut. Wir werden sehen, wie es sich das weiterentwickelt und schauen uns natürlich zuerst das Ergebnis an. Stefan Kraft ist Weltmeister im Skifliegen. Silber geht an Andreas Wenninger. 2,2 Punkte. Ein wirklicher Wimpernschlag in drei Durchgängen Skifliegen und Bronze geht an Timi Seitsch aus Slowenien. Julia, dein erster Impuls war, ach, der Seitsch tut mir leid, weil er war, auch wenn wir die Abstände jetzt sehen, nach diesen zwei Durchgängen am Freitag relativ deutlich vorne und hat es dann im dritten Durchgang nicht nach unten gebracht. Er tut dir leid, weil du ihn eigentlich als den besten Skiflieger gesehen hast an diesem Wochenende? Oder wie können wir deine Reaktion interpretieren? Oder war es ein Julia-Klassiker? Ich mag sie alle und am liebsten hätte ich 30 Goldmedaillen verteilt.
Nee, ganz so schlimm ist nicht. Ich möchte auch immer noch ein bisschen Nervenkitzel haben, sonst ist es zu langweilig. Ich glaube, es war ich bin einfach reingegangen am Samstag mit dieser Gewissheit, boah, der Timmy hat sich einen riesen Vorsprung rausgeflogen. Der hat das eigentlich in der Tasche. Und dann hat er mir leid getan, weil er auch so gelitten hat vor der Kamera. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass ich mich schon extrem gefreut habe, dass der Andreas Wellinger noch auf die 2 gekommen ist. Und ich hätte, ach, ja, okay, wir haben hier auch so ein bisschen die deutsche Brille auf. Ich hätte es natürlich geil gefunden, wenn der noch die 2,2 überwunden hätte. Ich meine, es ist nicht so eng wie damals bei Karl Geiger und Halvor, ne? Da waren es 0,5, glaube ich, nach vier
Ja.
Durchgängen. Ja, also das war schon noch mal was anderes. Egal, also Timmy tut mir schon leid und ich glaube, die große Debatte ist jetzt ja gerade, war das okay, den bei 16 Pluspunkten da runterzuschicken. Seine direkten Konkurrenten hatten auch Rückenwind, allerdings schon etwas weniger. Ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das dann im Nachhinein eher herausgefunden, dass es so viel schlimmer war für Timmy. Er muss das wahrscheinlich schon relativ gleich gespürt haben. Deswegen war er so verstimmt, als er unten angekommen ist, oder?
Ich weiß es nicht. Sind es erklärt, dass 20 Meter Unterschiede, Luis? Ich sehe natürlich den Punkt, den Julia hat. Aber ich traue ihm nichtsdestotrotz mehr als diese 209,5 Meter zu. Und allzu viel mehr hat er auch nicht gebraucht, um es durchzukriegen. Luis macht ein bisschen den Wackeldackel. Das ist eigentlich Gertis Job hier in dem Podcast, den Dackel zu spielen, aber. Er äußere sich bitte.
Ja, ich sag mal so, die eigentlich hättest du den dritten Durchgang von vorne bis hinten mit permanenter Windgrafik übertragen müssen, um es wirklich seriös sagen zu können, wie viel Einfluss es tatsächlich gehabt hat. Weil ich finde, gerade jetzt bei diesen Rückenwindverhältnissen spiegeln diese Punktzahlen, die da stehen, nicht die ganze Wahrheit wider. Ich bin bei dir, Tobi. Man muss von ihm erwarten können, dass er das fliegerisch besser löst. Ich meine, es sprach er jetzt auch nichts dagegen nach dem ersten Wettkampftag. Aber ich glaube, so hundertprozentig fair war es unterm Strich dann doch nicht. Aber das ist halt das Ding. Der Vorsprung wirkte nach dem ersten Tag so groß, 12 Punkte, aber wenn man sich dann überlegt, dass das auf der Riesenschanze eben nur 10 Meter sind, dann ist es eben doch nicht mehr so viel.
Genau. Hätte man mit weniger Zeitdruck ihn länger warten lassen? Frage in die Runde.
Der Zeitdruck war zu dem Zeitpunkt vorbei. Also du hättest theoretisch hättest du auch noch 10, 20 Minuten gehabt. Also das kann kein Argument sein.
Ja, ich finde auch
Oder?
bei so einem Großereignis da, ja, okay, die Sonne ging unter, aber sie ging nicht, also sie braucht ja auch noch ein paar Minuten, bis sie untergegangen ist, ne? Also es ist ja jetzt nicht, als würde jemand einen Lichtschalter ausknipsen. Ich glaube, man hätte sich schon noch ein paar Minuten Zeit nehmen können, ja. Ich finde es doof bei Großereignissen, wenn da sowas der entscheidende Faktor wird. Aber das ist ja die Frage, ne? Ist es der entscheidende Faktor oder nicht? Also ich glaube auch, es waren auch die Nerven. Es wird ein Zusammenspiel gewesen sein aus Nerven und Wind.
Er wusste natürlich auch, dass er es schwer haben wird, weil natürlich er hat den Durchgang verfolgt. Jetzt selbst mit den 30 Leutchen haben wir am Ende 44 Minuten gebraucht. Das ist auch für ein Skifliegen ziemlich viel mit den vielen Unterbrechungen. Und der wird da schon gewusst haben, okay, er wird nicht so viel haben, worauf er sich draufpacken kann. Aber man muss auch sagen, er hat oben am Schanzentisch hat er halt auch Meter liegen gelassen. So. Und klar ist der Absprung jetzt auf der Skiflugschanze nicht der entscheidende Faktor, aber wenn er den pünktlich trifft, dann fliegt er halt 2,15 und dann hat er Gold. So.
Dann hat er Gold.
Ja.
Ja. Weil es sind nur 4,7 Punkte. So. Also ich glaube, nur von Pech zu sprechen, ist hier tatsächlich der falsche Ansatz.
Ja, sind wir uns, glaube ich, einig.
Sind wir uns, glaube ich, einig. Silber. Andreas Wellinger. Ja, es wird die Vize-Saison, wa, Leute? Können wir uns, glaube ich, so weit drauf festlegen.
Vizewelle, oh je.
Oh, ich
Ja, aber
fürchte das auch.
ich würde sagen, ich würd sagen, es fühlt sich besser an als jetzt der Vizetitel bei der Tournee. Weil wenn man sich überlegt, er ist woher nach dem zweiten Tag gekommen ist, natürlich, es war auch da eng, aber er hat sich unterm Strich nach vorne gekämpft, hat den dritten Durchgang sogar gewonnen. Wird sich dann noch denken, ja gut, ist halt wieder der Kraftl, Kraftl macht halt Kraftl-Sachen und dann bin ich halt Zweiter. Ist trotzdem fein für ihn. Und ich meine, er hatte vorher noch keine Einzelmedaille bei einer Skiflug-WM. Das unter den Umständen so zu holen, kann er, glaube ich, ganz zufrieden mit sein.
Auch wenn ich mir den Teamwettbewerb am nächsten Tag anschaue, zweiter Sprung mega, erster geht so, er war nicht der beste Skiflieger an diesem Wochenende. Sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
Ja, wenn man
Ja.
alle Durchgänge zusammenrechnet, denke ich schon.
Ja.
Denke ich schon. Stefan Kraft holt zu Hause den Titel. Wir hatten im Vorfeld gesagt, ja, wir sehen keinen anderen als einen Slowen oder einen Österreicher als Weltmeister, hat sich jetzt so bewahrheitet. Angela Niszek hatte sich vorher verletzt. Luis, kannst du uns vielleicht mal sagen, wie da inzwischen der Stand ist?
Ja, das war irgendwie auch eine relativ ungewöhnliche Geschichte, weil sie aus Zakopane nach Hause gefahren sind und dann in Planica nochmal trainiert haben. Und da hat er sich eben beim Landen am rechten Knie verletzt. Es wurde gesagt, dass das Kreuzband beschädigt ist, aber zum Glück nicht gerissen. Deswegen muss er auch nicht operiert werden. Er trägt jetzt ein paar Wochen lang eine Schiene und man rechnet so mit 2 Monaten Ausfallzeit. Der Arzt hat gesagt, sind eben diese 2 Monate. Janíšek selber hat gesagt, ja, ich würde schon gern noch mal Weltcups bestreiten diese Saison. Wenn wir uns den Kalender angucken, könnte eng werden. Und es ist dann vielleicht auch nicht so ratsam, dann zum Schluss noch mal mit Skifliegen wieder zurück einzusteigen.
Und Julia, warum sollte er Dinge jetzt riskieren? Also, er kann den Gesamtweltcup nicht mehr gewinnen. Es steht eine neue Saison mit Weltmeisterschaften an. Es steht ein Zeitraum an, wo die Olympischen Spiele nicht so weit weg sind. Also, klingt für mich nach großem Risiko, hier noch Dinge erzwingen zu wollen. So cool das natürlich, gerade auch für Slowenien, dann ist da zu Hause in Planitzer noch mal zu fliegen.
Das ist wahrscheinlich der Faktor, ne? Dass er denkt, ich möchte mir das Heimspiel nicht entgehen lassen, aber ich würde an seiner Stelle auch die Füße stillhalten. Weil das Risiko ist einfach zu groß beim Kreuzband.
Sehe ich auch so. Wir haben ein paar Anmerkungen, Fragen, Meinungen von euch da draußen. Hättet ihr gedacht, dass der Stefan Kraft den Timi Seitsch noch abfängt, fragt die Sarah Orb 04. Julia.
Oh, ich liebe die Instagram-Namen immer so, ne? Also, ich weiß nicht, Kraft traue ich diese Saison alles zu. Deswegen, klar, hat er mal einen Sprung, wo er vielleicht Fünfter bis Achter wird oder sowas. Aber ja, ich meine, ich hab zumindest damit gerechnet, dass es eng wird mit Krafti. Ich traue dem alles zu. Ja, ich finde, man konnte damit rechnen.
Okay, nächste Frage. Wie war das lange Warten für euch? Ich glaube, da spreche ich für uns alle. Ja, nervt. Habt ihr an eine Fortsetzung geglaubt, Luis?
Also erst ab dem Zeitpunkt, wo die Intervalle kürzer wurden, wo sie die Startzeiten neu angesetzt haben. Sie haben ja angefangen mit jeweils halbe Stunde und dann auch immer halbe Stunde Jury-Meeting und dann irgendwann hieß es nur noch, wir verschieben jetzt um eine Viertelstunde. Und dann dachte ich so, okay, jetzt mit dem überschaubaren Zeitrahmen, ja, kriegen sie es irgendwie hin, aber mir war von Anfang an klar, dass wenn sie nach der Verschiebung weitermachen, dann wird es auch nur einen Durchgang geben, weil die Zeit dann irgendwann ausgegangen ist.
Voll, voll. Ich habe ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, weil wir es schon oft hatten, dann immer häppchenweise und nächstes Jury-Meeting und so weiter und so fort. Ich war sehr überrascht, dass sie es hingekriegt haben.
Ich hatte Flashbacks ans letzte Saisonfinale, das weiß ich noch, da war der Freitag ja auch so zäh, obwohl mir, also da haben sie auch scheibchenweise quasi verschoben, aber ich dachte mir schon, als ich zur Schanze kam, da dachte ich, wie sollen die heute Ski geflogen werden? Also die Fahnen standen steif im Wind. Ich wusste jetzt nicht genau, wie es vor Ort war. Ich hatte nur von Kollegen gehört, da ist doch wirklich zäh, aber natürlich bei einer WM versuchst du dann auch noch mal mehr als jetzt bei einem stinknormalen Weltcup.
Ja, und Wellinger auf 4 nach den ersten zwei Durchgängen mit 0,5 oder was hatte der Abstand? Das wäre, oh Mann, das wäre richtig doof gewesen, wenn sie da nach den zwei aufgehört hätten. Ne? Aber ja, irgendjemand beißt immer in den sauren Apfel.
Wäre halt auch nicht die erste Skiflug-WM gewesen, die nach nur zwei Durchgängen zu Ende geht. Ne? Also ich meine, Severin Freund ist damals in Harachov auch nach zwei Durchgängen Weltmeister geworden.
Ist es eher die Ausnahme, dass mal 4 stattfinden, oder? Also 4 Durchgänge.
Habe ich jetzt statistisch nicht erhoben, aber ja, könntest du schon.
Skisprung-Lexikon, was ist da los?
Wie du weißt, habe ich mich an dem Wochenende nicht nur mit den Männern beschäftigt, liebe Julia.
Ich verzeihe dir.
Das finden wir bis zur nächsten Skiflug-WM raus. So.
So ist es, wunderbar. Ja, dann der Abstand zwischen Kraft und Wellinger, wir haben es gesagt, und Seitsch natürlich dahinter auch. Am Ende knapp. Hätte ein vierter Durchgang die Dinge noch ändern können? Natürlich, wir haben es ja gesehen. Also gerade bei so einem Wind wäre hier im Endeffekt sehr, sehr viel möglich gewesen. Ich glaube nicht, die Top 3, dass die schon, wenn sie mit diesem Abstand in den letzten Durchgang gegangen wären, dass sie die Medaillen unter sich ausgesprungen hätten, weil Johann André Forfang 18,1 Punkte schon hinter Stefan Kraft liegt. Das ist eine Menge. Klar, ist natürlich immer alles möglich auf einer Flugschanze, aber ja, diese Top 3, die wäre definitiv nicht in Stein gemeißelt gewesen und da hätte jeder Weltmeister werden können, jeder die Silbermedaille und entsprechend die Bronzemedaille noch holen können. Gut, Johann André Forfang. Ja, es gibt einen anderen Kandidaten für den Adler der Woche, kommen wir später zu. Und ihr da draußen habt mit überwältigender Mehrheit euch da auch entschieden. Aber Julia, bisschen Balsam für die geschundene norwegische Seele, dass Johann André Forfang da den vierten Platz belegt, ja, und irgendwie da komplett die Kohlen aus dem Feuer holt, weil, ja, ansonsten bleibt die Situation tatsächlich auch schwierig. Ja, Respekt vor Forfang, dass er das auch unter dem Gesamtdruck, der auf der Mannschaft lastet, durchkriegt. Sie waren die Einzigen, die mit 5 Athleten an den Start gehen durften, weil Marius Lindwig der Titelverteidiger war. Und deswegen, also er kann sich darüber freuen oder geht es so ein bisschen in der Team-Depression, die hier herrscht, so ein bisschen unter?
Ich hoffe, er kann sich darüber freuen, obwohl Blech natürlich immer ein bisschen undankbar ist. Aber er ist so konstant. Er hat das ja auch noch mal im Teamspringen gezeigt. Also ich hoffe, dass er sich einfach, also im Teamfliegen, Entschuldigung, dass er sich darüber freuen kann, über seine Konstanz und dass er es schafft, bei sich zu bleiben und das weiter in die restliche Saison mitzunehmen. Ich meine, als dann auch noch Halvor Ignar-Granerud disqualifiziert wurde oben, der durfte ja gar nicht mitspringen, ey. Ach, die haben es echt gerade schwer, ne? Wenn man dann die Einblendungen sieht, wo der Alex Stöckl mal zu sehen ist, der sieht auch so fertig und frustriert aus. Die müssen da echt eine richtig schwere Zeit haben gerade.
Ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Luis, erklär mir mal diesen Vogel Robin Pedersen. Was macht denn der da? Was ist denn das?
Also ganz routinierter Flieger einfach. Also hat schon viel Vorerfahrung als Vorflieger gehabt. Und ich meine, schaut euch den Knaben an. Ich habe so Björn einer Romören-Vibes, wenn ich den springen sehe. Also diese weit aufgerissenen Beine, diese parallele Skiführung. Also das hat schon ein bisschen was von Abenteuervogel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Fand ich auch irgendwo so ein bisschen Lichtblick, weil wenn man ehrlich ist, der Rest, ja, war halt nicht mal annähernd irgendwie in Normalform. Da ist doch schon sehr viel auseinandergefallen im Team. Natürlich noch mal umso mehr. Da musste dann auch zwischenzeitlich mal die Fahne von Kollege Stöckel dran glauben, wenn wir uns dran erinnern. Und ja, also ich meine, wenn du so dachtest, so zäher kann die Saison eigentlich schon nicht werden, dann hoffst du natürlich noch, vielleicht können wir es irgendwie in der Mannschaft reißen. Dann geht das auch nicht. Dann endet noch eine Serie. Seit 2003 haben die Norweger bei Weltmeisterschaften immer Medaillen geholt, also nordische und Skiflug zusammen. Das ist jetzt auch vorbei. Halvor Ignar-Granerud zieht sich jetzt aus dem Weltcup raus. Er wird wahrscheinlich auch nicht der Einzige bleiben. Also ja, schon ganz schön harter Tobak, den sie da zu sich nehmen müssen diese Saison.
Julias Augen sind meine Gedanken. Was heißt, er zieht sich raus aus dem Weltcup? Habe ich recht, Julia? Ja.
Er hat gesagt, er springt jetzt bis auf Weiteres erstmal nicht im Weltcup. Also Willing wird er definitiv nicht mit dabei sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch den Überseetrip nach Lake Placid und Sapporo auch nicht. Also wird er wahrscheinlich erst Ende Februar wieder zurück sein.
Also Richtung Raw Air dann.
Genau, wir haben ja vorher
Was ja
noch das Skifliegen in Oberstdorf.
Ja, aber
Könnte
was
eine
ja
Option sein.
Sinn ergeben würde, sich zu Hause trainieren, sich zu sammeln, irgendwie versuchen, jetzt noch einen Reset hinzukriegen und dann zu Hause im Endeffekt wieder anzugreifen. Sinnvoll, ne? Was haltet ihr davon?
Ja, also seine eigene Wortwahl war ja, ich bin jetzt oft genug mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, jetzt reicht es halt auch. Und die Disqualifikation ist natürlich nochmal extrem bitter, weil es ist nicht so ganz eindeutig. Man hörte dann von ihm und auch von Alex Stöckel, dass das Kontrollprozedere wohl anders gewesen sein soll als üblicherweise.
Oh.
Was natürlich auch wieder Salz in die Wunde unserer beliebten Rubrik, was macht die Materialkontrolle heute, streut. Also, ja, hätte man nicht auch noch gebraucht, das Thema, sagen wir es mal so.
Irgendwelche Details, was man anders gemacht hat, haben kann, haben soll?
Ja, ähnlich wie bei Olympia, die Leute mussten sich auf einmal anders hinstellen als
Oh,
sonst. Und
hör mir auf.
dann fällt der Schritt natürlich gerne mal zu weit aus.
Hä, aber warum ist das okay? Warum? Ich verstehe das nicht.
Das ist wie beim Fußballschiedsrichter Julia, der hat das letzte Wort. Der Materialkontrolleur sagt, es wird so gemacht, wie ich das sage, und hat die Entscheidungsgewalt.
Ja, aber das ist doch unfair, oder? Sehe ich das alleine so? Das kann doch nicht wahr sein, dass es da so eine absolute Macht gibt und niemand darf da irgendwie mitdiskutieren.
Dann müssten wir ja die ganze Materialkontrolle in Frage stellen, weil es ist ja oben genau das gleiche Spiel wie unten. Letztendlich, der Kontrolleur ist dafür verantwortlich, die Regeln umzusetzen. Ja, dann müsste man ein Gerät entwickeln, das überprüft, dass es nicht mehr der Mensch macht. Aber die Frage ist das möglich?
Ja, das stimmt alles, aber diese Willkür, dass man sich auf einmal anders hinstellen soll, das verstehe ich nicht. Die Person darf ja die Entscheidungsgewalt haben. Ich habe hier die Kompetenz, ich habe das sehr lange gemacht. Aber es sollte festgelegt sein, dass sie zumindest wissen, wie sie sich hinzustellen haben und dass das eine Konstante ist, oder? Sonst ist es irgendwie unfair.
Ja, das auf jeden Fall. Da sind wir uns ja auch schon bei Olympia damals
Ja,
einig
genau.
gewesen. Also,
Oh
wie
Gott, wahrscheinlich ist das die Wunde, deswegen rege ich mich gerade so auf. Die Wunde ist noch nicht verheilt.
ja, also das Ding ist ja, es gibt halt diese Aussagen, und es ist ja doch auffällig gewesen, dass recht viel durchgegriffen wurde, ja, in der Quali schon
Ja.
auch. eine Gegendarstellung vom Materialkontrolleur, übrigens Morten Solim, ein Norweger, haben wir jetzt nicht bekommen, aber es wirft zumindest mal Fragen auf, sagen wir es mal so.
Ja, ist ein Thema, an das man dann auch hoffentlich rangeht, wenn diese Thematik Materialkontrolle, die soll ja perspektivisch jetzt oben stattfinden. Also, dass man unten überhaupt nicht mehr kontrolliert. Das ist das, was, weiß ich gar nicht, haben wir das überhaupt hier schon thematisiert, dass ich da mit Sandro Pertele auch, dass er uns das im Rahmen der Vier-Schanzentournee gesagt hat, dass man jetzt gerade wirklich auch intensiver reingeht, darin zu sagen, in Zukunft, wann genau die Zukunft ist, kann man auch noch nicht versprechen, die Materialkontrolle oben abgeschlossen sein soll. Heißt nicht mehr unten landen, Schniestoll jetzt zum Beispiel im Teamwettbewerb und kam jetzt doch, zeigt dann eigentlich für seine Verhältnisse einen ganz guten Sprung und ist plötzlich Achter und denkt sich so, habe ich jetzt hier
polnische Karl Geiger, ja.
19 ja. Punkte, genau, Karl Geiger bei Olympia. Das wäre für mich schon mal ein großer Fortschritt, wenn man das tatsächlich dann hinkriegt und dass man da insgesamt die Kontrolle dann nochmal auch spezifischer rangeht, sind das, wie es oft so ist, ja genau solche Dinge, die dann vielleicht auch einen Einfluss nehmen, wie man das Prozedere dann ganz genau gestaltet.
Das untermauert dann nochmal den Entertainment-Faktor 10 von 10 bei den Männern, wenn das so läuft. Dann irgendwie.
Ich stelle mir ja eher die Frage, wie du mit der Materialkontrolle vor dem Sprung verhindern willst, dass dich doch betrogen wird. Oder ja. Sich versucht wird, einen Vorteil zu erarbeiten. Wie kannst du das sicherstellen? Und das sehe ich irgendwie nicht. Mm-mm. Bei einem Formel-1-Rennen werden die Autos auch vor dem Rennen und nach dem Rennen abgenommen. Aha. Und das aus Gründen. Okay. Du hast immer, wenn Material im Spiel ist, hast du immer Eingriffsmöglichkeiten oder Abnutzungsmöglichkeiten oder so. Und deswegen, also der Ansatz finde ich gut. Das ist mit der sinnvollste Vorschlag, den ich von Sandro Pertile in langer Zeit gehört habe. Aber überzeugt bin ich nicht.
Ja, ist, glaube ich, eine Frage, wie man es logistisch auch löst, wo denn genau im Endeffekt die Kontrolle dann letztlich stattfindet. Also an manchen Orten geht es tatsächlich auch direkt im Bereich des Schanzenturms oder im Schanzenturm selber. Anderweitig müsste man mit Containern arbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, braucht man dann eine Art Ehrenkodex auch? Dass es heißt, so, hey, wer dann bewusst im Endeffekt Dinge noch manipuliert, keine Ahnung, ich verstehe schon auch deinen Punkt, Luis, aber prinzipiell, deswegen testet man, also ist man jetzt in der Findungsphase, was genau machen wir. Aber dass das irgendwann kommen muss, ist für mich ehrlich gesagt auch irgendwie alternativlos. Weil diese Kontrollen unten, sorry, wenn ich zu einem Wettkampf zugelassen bin, bin ich zugelassen.
Ja, also für mich lässt es halt diese Hintertürchen noch offen, weil du, wenn du die Kontrolle nach dem Start hast, bis du dann auch mal loslegst, noch so viele Möglichkeiten hast, da irgendwie was zu verändern. So, deswegen, ja, vielleicht sind man da jetzt auch gebrannte Kinder, weil wir eben jetzt so viele Sachen erlebt haben mit dem mit der Materialkontrolle oder Unregelmäßigkeiten, bliblablub, aber ja, ich traue der ganzen Geschichte nicht.
Okay. Wart mal ab. Langweilig wird's definitiv nicht. Ich will im Einzelwettbewerb noch ganz kurz Piotr Żuba hervorheben. Hervorragender 6. Platz für Polen. Und auch Alexander Schniszczol, der kurzfristig zum Fahnenträger bei der Eröffnungsveranstaltung wurde. Dem haben sie so ein bisschen die Fahne in die Hand gedrückt und gesagt, hey, die drei von der Tankstelle haben gerade Probleme. Nimm du das Ding in die Hand und ja, also auch fürs polnische Skispringen, wenn wir gerade über die Norweger gesprochen haben, sind dann ein 6. und ein 12. Platz, Stand jetzt eigentlich tatsächlich eine ganz ordentliche Leistung und da will ich die Brücke schlagen zum Teamwettbewerb. Ja, mit zwei Norwegern, mit solchen Polen, mit den Japanern, René Kaido hat sich wahnsinnig schwer getan am Anfang, gesehen, wie er im Endeffekt da auch echt Anlaufschwierigkeiten hatte, da reinzukommen, war eigentlich die Bronzemedaille für die deutsche Mannschaft irgendwie vorab zementiert. Julia, oder bist du aus allen Wolken gefallen, dass Deutschland da die Bronzemedaille geholt hat?
Ich will das jetzt nicht klein machen, ja, aber ich finde schon, dass es ein bisschen das Mindeste war. Also aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Und ich war ziemlich glücklich gestern am Sonntag nach den ersten beiden Springern, Pius und Karl, die sich so gesteigert haben. Ich habe dann tatsächlich so an Menschen, die ich kenne, meine so Nachrichten geschrieben. So Leute, ich weiß, ihr guckt nicht unbedingt immer Skifliegen, aber heute lohnt es sich. Macht mal an. Und dann ist Stefan Laie gesprungen.
Und dann Stefan Laie, geil. Ein cooler Einstieg für ein Buch. Ja. Deutschland, schalt Fernseher ein. Und dann kam Stefan Laie.
Plot Twist direkt zu Beginn, ja, mega.
So ist es. Ja, also, dritter Platz, Luis. Das sind sie einfach vom Leistungsstand her im Kollektiv momentan auch.
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das war eine gemachte Wiesen. Im Vorhinein sowieso nicht, weil man ja wusste, okay, es könnte ja doch noch irgendwie ein bisschen Bewegung reinkommen, aber dann spätestens als der zweite Durchgang dann so vor sich hingeplätschert ist, möchte ich mal sagen, dann hat sich ja das schon irgendwie rauskristallisiert. Unterm Strich, so eine richtige Gefahr ging ihnen nie aus. Es werden sich auch sicherlich Leute gefragt haben, was wäre denn gewesen, wenn die Polen alle Sprünge in der Wertung gehabt hätten. Ja, wären sie halt Sechster geworden und nicht Achter. Aber ja, es hätte jetzt auch nicht viel mehr Spannung reingebracht.
Genau. Als Manuel Fettner seinen Sprung runtergebracht hat, habe ich gesagt, gut, jetzt wird's Bronze und kein Silber. Hintergrund dessen, wow, dieses Fettner-Ding, krass im Einzelwettkampf. Boah, wie viel kann man Dinge erzwingen wollen? Manuel Fettner, ja. Und wie riskant ist es auf so einer Schanze? Manuel Fettner, ja, hat er noch sehr gut gerettet, aber das war für mich so ein bisschen der größte Schrecken des Wochenendes. Also, Slowenien wird Skiflug-Weltmeister, 1615 Punkte, dann Österreich dahinter, 1588,9 Punkte. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen eine knappere Geschichte im Vorfeld erwartet. Nach dem Einzelwettkampf hatte es sich aber schon angedeutet. Die Österreicher waren tatsächlich nicht so stark, wie es ich zumindest vermutet hatte. Vor allen Dingen im Kollektiv. Wie seht ihr es? Soll jetzt der Hund antworten, Leute? Oder was?
Na gut, dann übernehme ich, wenn Julia mich so fragend anguckt. Mich hat es schon überrascht. Also ich hätte mir unterm Strich mehr von Ihnen erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also mich hat es auch überrascht. Ich hätte gedacht,
Ja.
dass sie stärker sind eben.
Ja, genau. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Wenn ich so ein bisschen in Schutz nehmen möchte, weil der Bursch hat einfach kein Glück mit Bedingungen in dieser
Das ist so
Saison.
geil, oder?
Ist
Ich
Jan
glaube, Jan
Hörl,
Hörl.
also. Du kannst die Uhr nachstellen. Jan Höll sitzt auf dem Balken und der kriegt von links und rechts kriegt er eine auf die Wange. Aber wirklich, mit vollem Karacho. Diesmal war es der zweite Durchgang. Völlig chancenlos gewesen, der arme Mann. Sonst hätte man vielleicht noch mal drüber reden müssen. Und der Rest, sie haben sich im Mannschaftsfliegen verbessert gezeigt. Das fand ich schon. Da war eine Steigerung drin von Samstag auf Sonntag. Aber unterm Strich, boah, sind sie, glaube ich, nicht zufrieden mit der Team-Performance.
Heiberg hat mega krass performt, aber ne, der war sogar der Beste aus seinem Team und ich glaube, der war vielleicht sogar der Beste insgesamt. Wenn das ein
Ja,
Einzelwettkampf gewesen wäre, hätte
hätte er
Heiberg
gewonnen.
gewonnen, ne?
Ja.
Ja, das fand ich richtig krass, weil bei Heiberg habe ich immer das Gefühl, weil er den einen Ski so verliert, denke ich immer, ah, das kann ja nicht so weit gehen. Und dann fliegt er da immer noch so weit runter. Den Sprung würde ich auch gerne mal verstehen.
Kannst du, glaube ich, nicht erklären. Also
Nee.
er konnten ja, wir hatten ihn ja, glaube ich, als einen der ersten Gäste bei uns, der konnte ihn ja selber nicht so richtig erklären. Das war, glaube ich, eine ganz amüsante Anekdote damals. Aber du, der ist so routiniert, der weiß genau, was er machen muss. Es ist auf der Schanze auch paradoxerweise gar nicht mal so von Nachteil, wenn du so spät dran bist, wie er das ist. Mr.
Ja.
Schleifski, und er kriegt's halt hin. Also der weiß halt, wie man sich lang machen muss, wie man Speed machen muss, und ja, hat er schon eine schöne Kostprobe abgegeben am Sonntag.
Ja.
Kann man so sagen. Also, Lovro Kos, Peter Preutz, Domen Preutz, Timi Seitsch holen Gold für Slowenien. Domen Preuz. Welcher Flug war es? Ich kann es nicht. War im Team, oder? Was da?
Da war noch einer dabei, der noch krasser war, wo er
Der ist
den
ja.
Rang rasiert hat.
Der, ich glaube,
Der
das
hat
war
ihn
der
rasiert, gell?
allererste. Das war der erste, den man. Ich glaube, das war der erste Durchgang, wo er schon mit den hinteren Skienden einfach so rüber geschliffen ist. Ey. Das war echt krass.
Ja, den Flug kann dir auch kein Physiker erklären, glaube ich. Also da stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen, ja.
Du stehst an ihre Grenzen. Ganz wild, ganz wild. Aber gut, er ist mit dem Team Skiflug-Weltmeister geworden. Und das ziemlich verdient. Wäre er dabei gewesen mit einem fitten Ancelaniček? Wahrscheinlich wäre er der Wackelkandidat gewesen, oder?
Gute
Ja, wobei mir
Frage.
Peter Preuß im Einzel jetzt auch nicht so gefallen hat. Oh, der ist ja sogar nur 26. geworden. Oh, da war der letzte Flug, da hat sie ihn verblasen, ja. Also dann, wenn, dann hätte man über den auch reden. Also einer von den beiden wäre es gewesen, ja.
Einer von beiden wäre es gewesen. Aber gut, es ist alles, wie wir es im Endeffekt erwartet hatten. Slowenien holt Gold vor Österreich und vor Deutschland. Jetzt schaue ich noch mal rein in eure Fragen, ob wir schon bei den Damen angekommen sind. Ja, Adler der Woche küren wir ja dann ganz am Ende. Machen wir beide. Hier die Frage von Pia. Könnte der Einzelwettkampf auch nur in zwei Durchgängen entschieden werden? Haben uns geeinigt, auch eigentlich in einem, oder?
Ja, lässt das Reglement zu. Du brauchst einen gewerteten Durchgang und dann hätte sich das auch, ja.
Hätte sich das auch. So viel dazu. Dann schauen wir rüber und gehen von Slowenien im Endeffekt, den slowenischen Siegern, gehen wir auf slowenischen Homeground und Luis Holoch ist begeistert ausgerastet bei Twitter. Neuer Weltcup-Rekord an Zuschauern. In Ljubno haben sie Bock auf Frauenskispringen.
In Ljubno haben sie Bock auf Frauenskispringen und das jetzt seit mittlerweile knapp 20 Jahren, weil man muss ja sehen, die waren auch schon zu COC-Zeiten, als das noch die höchste Kategorie war, sehr verlässliche Ausrichter und da war am Samstag echt Party. Also so 10.000 Leute hatten wir an einem einzelnen Wettkampftag, wenn man jetzt nur reine Frauenveranstaltungen hernimmt, auch noch nicht. Also deswegen darauf die Anspielung und Sonntag waren es nochmal 6.000. Also das auch eine sehr anständige Zahl. Das Wetter war traumhaft. Schanze, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die mal so gut hergerichtet gesehen habe. Also von daher, wenn ich dem Kulm eine 4 von 10 gegeben habe, dann ist Jubno an dem Wochenende eine 9 von 10 gewesen, weil eine 10 von 10 gibt es erst mit einer Großschanze, Freunde.
Ich finde
Also
es schön, wenn wir diese Skala von Herrn Pertile jetzt immer weiter einbauen. Finde ich gut.
Du hast ja von Hassliebe so ein bisschen gesprochen,
Ja,
Ljubno. Es
ja.
klingt sehr versöhnlich jetzt.
Ist es auch, ja. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Also der einzige Grund, warum ich die Schanze ja nicht mag, ist nicht etwa, weil sie so klein ist, weil das gehört ja irgendwie auch dazu, sondern einfach, es sieht halt im Fernsehen nicht toll aus. Also da sind wir wieder beim Stichwort Kameraperspektive und die arbeiten da mit sehr begrenzten Mitteln, aber die Wettkämpfe sind einfach irrsinnig spannend, dadurch, dass die Schanze so klein sind und die Stimmung. Also ich weiß nicht, ob die da nachhelfen oder so, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber es war
Wie denn?
phasenweise echt lauter als am Kulm.
Du meinst, sie spielen irgendwie Klatscher ein oder so?
Ja, oder halt, ich weiß nicht, die Slowenen sind ja bekannt für allerhand Lärminstrumente. Also die wissen sich ja schon zu helfen so. Ja, und was da, also das war, gefühlt war ein Nationalfeiertag da.
Ja. Vielleicht haben sie ja so
Schön.
Schliwowitz ausgeteilt oder sowas.
Ja, das mit
Umsonst.
Sicherheit, ja. Wer jemals bei einem Weltcup in Slowenien war, weiß, dass es ohne den nicht geht, ja.
Da braucht es auch, glaube ich, keinen Skisprung-Weltcup, um den auszuteilen. Gut,
Stimmt.
anderes Thema. Julia, du hattest, glaube ich, vor der Saison getippt, Eva Pinkelnick gewinnt den Gesamtweltcup. Jetzt kennen wir natürlich die ganzen Umstände mit gesundheitlichen Gründen, Verletzungspausen und so weiter. Wenn sie konstant dabei gewesen wäre von Beginn an, muss man aber schon sagen, sie würde es mir nicht übel nehmen, aber die alte Frau, die mischt da die jungen Wilden doch ganz schön auf. Also, wenn sie an den Start geht, dann liefert sie. Sie gewinnt nämlich am Samstag vor Nika Preuss und Alexandria Lutet. Und am Sonntag schlägt die Jugend zurück. Nika Preotz gewinnt zu Hause vor eben jener Eva Pinkelnick und Nika Krishna. Ja, cool zu sehen, dass sie trotz der ganzen Umstände so locker und leicht im Endeffekt auch diese Konstanz aus dem Vorjahr schon mit rüber transportiert, oder?
Ja, ich, die alte Frau, die ist übrigens genauso alt wie ich. Was fällt dir ein? Also, die.
Ich bin älter, ich darf das.
Du darfst das? Ach so, okay. Der alte Mann,
ja,
Tobi,
älter.
Darf das.
Na, genau. Der Skispringer.
Genau, der Podcast-Opa hier.
Der Boomer.
Also. Oh Gott. Also, ich habe ja auch auf die Gesamtwertung zwischendurch mal geschielt und habe gedacht, okay, laut den Zahlen ist es wirklich noch machbar, Eva. Gib dir einen Ruck, ich habe auf dich getippt. Komm, mach mich glücklich, du schaffst das. Und dann habe ich aber den Wettkampf am Sonntag gesehen und dachte so, ja, wird schwierig, wird schwierig. Und ich habe es der Nika Preotz aber so gegönnt, weil das war, die hat sich ja so gefreut und zu Hause diesen Heimweltcup zu gewinnen, wo alle besoffen waren von Schibowitz und so glücklich waren und so. Das muss, glaube ich, sehr besonders gewesen sein. Ich habe sie auch noch nie so lächeln sehen bei irgendeinem Gewinn. Und dann hat sie bestimmt ihre Brüder angerufen und alle waren überglücklich an dem Tag.
Wie wichtig war der Schritt in Sachen Gesamtweltcup? Weil die härteste Konkurrentin ist Yuki Ito. Und da hat Nika Preotz an diesem Wochenende schon einige Pünktchen abgenommen und hat jetzt auch diese berühmte 100-Punkte-Marke, über die wir immer sprechen, die es für einen Weltcup-Sieg gibt, die hat es jetzt deutlich rausgelegt, 853 zu 679. Okay, es sind noch einige Wettbewerbe, aber wichtiger Schritt, Luis, oder?
Wichtiger Schritt, ohne jeden Zweifel, ja. Ich auch nervlich sicherlich nochmal eine andere Probe gewesen als das, was wir bis jetzt im Saisonverlauf hatten, weil irgendwo wurde das ja schon von ihr erwartet, muss man ganz klar so sagen. Wie groß der Schritt jetzt tatsächlich war, wird sich zeigen in dem Sinne, ob sie jetzt in Willingen mit von der Partie ist, weil in der nächsten Woche danach stehen dann Juniorenweltmeisterschaften an. Und die Springerinnen, die dort mit dabei sein werden, werden zum allergrößten Teil nicht in Willingen dabei sein. Sie ist Jahrgang 2005, das heißt, sie dürfte noch zweimal dran teilnehmen. Sie hat den Titel aber schon, deswegen finde ich es aktuell noch schwierig zu sagen. Und ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, ob sie da jetzt rausgenommen wird. Wenn sie es würde, haben die anderen natürlich jetzt am Wochenende richtig Chance, Punkte gut zu machen.
Aber ist Juniorenweltcup wichtiger für so eine junge Springerin, als den Gesamtweltcup zu gewinnen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich sag mal so, auch Sarah Takanashi wurde dreimal rausgenommen, obwohl sie um den Gesamtweltcup gekämpft hat und zur Junioren-WM geschickt. Also ausgeschlossen ist es nicht.
War aber eine andere Zeit. Ich glaube, dass die Wertigkeit des Damen-Gesamtweltcups jetzt eine höhere ist als zu Juniorinnen-Zeiten von Sarah Takanashi.
Das mit Sicherheit, ja. Also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, dass sie sich jetzt rausnehmen. Aber wie gesagt, wissen tun wir es nicht.
Na, es ist der höchste Titel in der Saison. Also, den du gewinnen kannst, sorry. Ich glaube, also, ich fände es...
Craig fände ich auch, ja.
Also, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, wenn du so eine Ausgangsposition und so eine Form hast und, Luis hat es gesagt, diesen Weltmeistertitel schon hast, go for it. Geh auf den Gesamtweltcup. Also,
auf jeden Fall.
Keine Frage. Okay, gut, aber interessanter Punkt, werden wir beobachten. Und dann wäre natürlich auch der Step jetzt von Ljubno, wo wir Distanzen knapp über 90 Meter war so ein bisschen das höchste der Gefühle, was wir gesehen haben. Und dann geht's rüber nach Willingen. Die größte Skisprungschanze der Welt. Wie hart ist so ein Gap? Glaubst du, dass es so ist, dass man da einfach umswitcht? Oder werden wir in Willingen Athletinnen sehen, die Schwierigkeiten haben, sich umzustellen? Wie ist der Erfahrungsschatz, Luis? Wie ist deine Meinung, deine Ansicht dazu?
Ja, groß ist der Erfahrungsschatz nicht. Das machen wir jetzt erst die dritte Saison und es waren ja auch immer sehr dünne Teilnehmerfelder in Willingen. Also da geht wirklich nur die hin, die sich auch sicher ist, dass sie das hinbekommt. Also wenn wir es jetzt mal vorwegnehmen, Die beste Deutsche dieses Wochenendes, nämlich Anna Rupprecht im Schnitt, die wird in Willingen nicht mit von der Partie sein, weil sie sagt, sie fühlt sich fliegerisch einfach aktuell nicht so sicher. Kann ich auch total nachvollziehen. Deswegen wird es schon von großer Wichtigkeit sein, dass da alle Flüge oder Sprünge stattfinden können, weil, boah, wenn da auch wieder was fehlen sollte, macht es das natürlich nochmal schwieriger, sich auf die Schanze einzustellen. Und deswegen gehe ich einerseits von einem sehr kleinen Teilnehmerfeld aus, also wahrscheinlich so um die 30, 35, also wenn wir auch keine Qualifikation brauchen in dem Sinne. Und wie gesagt, nur die absolut in Form sind, plus natürlich auch oder minus die zur Junioren-WM geschickt werden, was natürlich in einem sehr, sehr jungen Feld doch einige sein werden auf jeden Fall.
Okay, und dann, ja, bleib mal so ein bisschen beim deutschen Team. Also für diese Saison, wie diese Saison läuft, war es eigentlich ein ganz gutes Wochenende. Und das sieht man, wo man steht. Wir haben einen 10. Platz von Rupprecht als bestes Resultat am Sonntag. Wir haben den 10. Platz von Katharina Schmid. Am Samstag, Anna Rupprecht, du hast gesagt, eigentlich ein wirklich stabiles Wochenende mit einem 10. und einem 12. Platz. Ja, Selina Tag 18. Juliane Seifert 19. Dann auch Luisa Görlich als 26. in den Punkten. Selina Freitag 12. Katharina Schmid 13. Das ist dann am Sonntag und Luisa Görlich 21. Juliane Seifert 25. Ein kleines Aufwärtstendenzchen. So würde ich es nennen.
Ja, mehr halt leider Gottes auch nicht. Ich finde, das Wochenende zeigt sehr, sehr gut, was ihnen einfach fehlt. Das ist Stabilität. Weil sie es kaum geschafft haben, an beiden Wettkampftagen zwei gleichmäßige Sprünge abzurufen. Wenn sie das getan hätten, wären sie auch deutlich weiter vorne gewesen. Aber das Mittelfeld ist gerade auf der Schanze halt so dicht, dass du halt schnell drei, vier, fünf, sechs Plätze verlierst, wenn du es nicht hinbekommst oder eben andersrum gewinnst. Da entscheiden wirklich Nuancen. Ich bin ehrlich, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass unterm Strich zwei Top-10-Ergebnisse stehen. Ganz im Ernst, weil es hat jetzt nicht so viel im Vorhinein darauf hingedeutet und weiß auch, dass die Schanze wirklich sehr, sehr schwer zu springen ist. Unterm Strich ist es mannschaftlich in Ordnung, aber man wartet halt nach wie vor auf gewisse Top-Resultate.
Genau, auf die warten wir. Und ob es dann in Willingen passiert, werden wir sehen. Ja, Frauen und Skifliegen, auch dazu haben wir eine Frage bekommen. Skiflug-WM 2028 für die Damen, ob sie denn kommt. Also 26 ist ausgeschlossen. Das hat Pertele schon gesagt.
Und er ist ja auch nicht gerade euphorisch gegenüber 28, wenn man seinen Aussagen ein bisschen genauer lauscht.
Richtig.
Die Slowenen wollen es unbedingt machen. Also die stehen voll und ganz dahinter. Die haben den Antrag eingereicht. Die wollen diese Abstimmung haben. Und ja, ist schwierig einzuschätzen. Was du aber dann definitiv bräuchtest, da sind wir wieder bei dem Thema, ist Flutlicht. Weil wenn du das am gleichen Wochenende organisierst, wird es nicht anders gehen. Dann du brauchst das Zeitfenster, anders wird es nicht klappen.
Splitten ist ein Schmarrn. Also, wenn du die Flug-WM machst, dann musst du ja beide mitnehmen, oder?
Ja,
Also
definitiv.
die.
Also du machst es so wie zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens, du machst eine Skiflugwoche draus, und hast dann halt von Montag bis Sonntag, Programm. Das wäre auch noch eine Alternative.
Also eigentlich müsste man ja sagen, okay, lass uns 28 zum Ziel machen, und damit wir uns damit sicher fühlen, 28, sollten wir jetzt schon so viele Großschanzen und Möglichkeiten, Skifliegen auszuprobieren, einbauen wie möglich. Aber dass das jetzt nicht die Priorität Nummer 1 von der FIS ist, wissen wir ja auch.
Ich glaube, es wird nicht kommen. Ich glaube, dass die das Ding aufschieben. Ist mein Gefühl, aber nur, ohne jetzt
Ja,
Dinge zu wissen.
ich meine, bei den Aussagen von Sandro Pertile ist es auch kein Wunder, dass das dein Gefühl ist, ne?
Ja, einziges Kontraargument ist ja in dem Zusammenhang auch, er entscheidet das nicht. Hatten wir ja auch
Ja.
schon mal besprochen an der Stelle. Mein Gefühl ist aktuell auch eher nein. Und dann wäre ja 2:30 die nächste Alternative. Ich glaube, da wären wir wieder in Vikersund. Das wäre so ein Kreis, der sich da wieder schließen würde. Aber die Frage ist natürlich auch, wie gehst du mit dem Skifliegen ganz generell bis dahin um? Wir sind jetzt dieses Jahr das erste Mal Weltcup-Status mit 20 Athletinnen. Und ich finde, dann müsstest du das Format genauso gleich handhaben wie bei den Herren, sprich 40 im ersten Durchgang. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass du die bis dahin, sagen wir mal, entwickeln kannst, wenn es eine entsprechende Zahl an Skifliegen gibt. Aber wie du gerade gesagt hast, Julia, der Weg bis dorthin ist nicht stringent genug aktuell.
Okay, gut. Liegt nicht in unserer Hand, könnten wir jetzt nur spekulieren. 2026 ist ausgeschlossen und wie gesagt, der Antrag für 2028 liegt auf dem Tisch. So, Jan Niklas hat noch gefragt, Youth Olympic Games, die sind zu Ende jetzt, glaube ich, oder? Oder sie laufen noch?
Aktuell laufen sie noch.
Sie laufen noch, genau. In Gangwon in Südkorea. Das heißt, es sind im Endeffekt die Wettkampfstätten, die wir bei den Olympischen Winterspielen gesehen haben, 2018 in Pyeongchang. Gangwon ist die Region, in der das Ganze im Endeffekt damals stattgefunden hat. Und Jan Niklas fragt, irgendwelche Top-Talente, die wir vielleicht demnächst im Weltcup vorne sehen könnten.
Ja, bei den Frauen haben wir sie ja schon gesehen. Also Taya Bodlai ist die Jugend-Olympiasiegerin geworden, ist ja jetzt in Lugano 2x20. Geworden, also hat da ihr Talent schon unter Beweis gestellt. Josie Johnson, die Silber geholt hat, genauso. Ingvild Synnøve Midtskogen war hier auch schon Thema, die hat Bronze gewonnen. Anežka Indratschkova, die jüngere der beiden Indratschkova-Schwestern, ja auch schon viel im Weltcup gewesen. Also die sind schon so weit, kann man sagen. Bei den Burschen, wenn ich mir das so anschaue, finde ich es schwierig abzulesen. Also da gab es in der Vergangenheit auch schon Leute, die da Medaillen geholt haben, von denen du dann im Erwachsenenbereich gar nichts mehr gehört hast. Der Ilya Misianich, der aus Kasachstan Gold geholt hat, der ist auch schon Weltcup gesprungen in dieser Saison, aber ja, über durchschlagende Erfolge von Kasachstan haben wir jetzt an der Stelle noch nicht gesprochen. Deswegen, ja, müssen wir das, glaube ich, kann man das, glaube ich, schlecht vorhersehen. Aber in der Regel ist es dann schon so, dass es da so zwei, drei bei den Jungs, ein paar mehr bei den Mädels gibt, die sich dann schon auch bei den Erwachsenen behaupten.
Andreas Wellinger hat, glaube ich, auch Gold geholt mal, oder? Bei diesen Youth Olympic Games, wenn ich mich wenn ich mich nicht
Ja,
ganz täusche.
ich glaube, 2012 müsste das dann jetzt
2012, ja, habe ich
gewesen
nämlich auch im
sein.
Kopf.
Ja,
Ja.
in Gott, wo war das? War das in Seefeld? Ich glaube. Guck's gerade nach.
Genau,
Ja,
Louis guckt
Seefeld, genau.
nach.
Ja.
Und 2012 war es, gell? Und
Genau.
dann, wenn man sich überlegt, dass er 2014 ja dann in Sotschi mit dem Team schon wirklicher Olympiasieger mit der Mannschaft wurde und 2018 dann Olympiasieger in Südkorea wurde. Also, das sind schon ein bisschen Vorboten, ja. Und man sieht jetzt gerade im Zuge der Youth Olympic Games auch immer wieder Athleten, die Bilder posten, so damals und heute. Also, dass das nicht nur so eine Witzveranstaltung ist, sondern schon was ist, wo man sieht, man nimmt auch so ein bisschen Flair schon mal auf und nimmt es mit. Also spannende Geschichte schon.
Ich habe es jetzt gerade nachgeschaut, es war ein Mixed-Team. Eine Skispringerin, ein nordischer Kombinierer und ein Skispringer sind am Start gewesen. Also Andreas Wellinger war da mit dabei. Eine gewisse Katharina Althaus dürfte man ja auch kennen. Sarah Takanashi hat Gold gewonnen, Urša Bogatay Bronze. Und bei den Jungs Angela Niszek Gold.
Aha.
Ah,
Schaut
Cool.
mal.
Das ist cool.
Also, Youth
Na?
Olympic Games, ein echtes Sprungbrett. So, wir sind beim. Eine Frage noch, weil ich es jetzt neulich. Ich verfolge die nordische Kombination nicht so intensiv, Luis, du natürlich umso mehr. Und da hieß es jetzt tatsächlich im ZDF, dass man sagt, dass Jarl Magnus Rieber aktuell der beste Skispringer Norwegens ist. Was sagt Luis Holoch dazu? Interessiert mich jetzt persönlich, weil es natürlich, also seine Leistungen auf der Schanze, next level in der nordischen Kombination.
Ja.
Aber kann man so weit gehen und zu sagen, er ist sogar der beste Skispringer dieses Landes. Weiß ich nicht, man kennt natürlich schon auch Ergebnisse aus dem Sommer und in der unmittelbaren Vorbereitung, wo er dann mit den großen Jungs, nenne ich sie jetzt mal, im Skispringen auch voll mithalten konnte. Aber jetzt im Januar solche Vergleiche aufzustellen, er hat sich, glaube ich, auch auf norwegische Kollegen so ein bisschen bezogen, habe es nicht mehr genau im Hinterkopf. Lass mal die Aussage so stehen, wie sie genannt wurde. Was sagst du dazu?
Es ist auf jeden Fall eine Debatte, die man anstoßen kann, ja. Also, ob er das jetzt 1:1 übertragen könnte, ist natürlich so die Frage, aber der Mann hat alle Fähigkeiten dazu. Wenn man jetzt geschaut hat, wie der in Schonach den Leuten um die Ohren gesprungen ist, auf einer relativ normal großen Normalschanze, vor allem den Sprung am Samstag, den müsst ihr euch mal anschauen, auf 108 Meter auf dieser Schanze, das ist brutal. Wirklich. Ich stelle mir mal so ein bisschen die Frage, oder ich bin mir einigermaßen sicher, dass er den Wechsel zumindest mal versucht hätte, wenn er in der nordischen Kombination dieses verdammte Einzelgold bei Olympia mal gewonnen hätte. Weil was soll der Mann in der Sportart sonst noch gewinnen? Vor allem, wenn er weiß, er springt so gut Ski. Dann wäre es das Experiment definitiv mal wert. Und ich denke schon, dass er in der aktuellen norwegischen Nationalmannschaft zumindest mal mit dabei wäre. Sie hätten ihn auch im Teamfliegen sehr gut gebrauchen können.
Ja.
Dann hätten die Deutschen sicherlich noch mal in den Debattierclub gemusst um ihre bronzene Medaille. Deswegen der Beste vielleicht nicht, aber zu den Top 5 könnte er mit Sicherheit gehören. Ja.
Weil die Tür natürlich aktuell auch offen ist. Also zu norwegischen Hochphasen wäre es, glaube ich, auch für ihn schwierig geworden.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Vor allem, wenn man dann guckt, wer unterwegs dann irgendwo noch auf der Strecke geblieben ist und es dann nachhaltig nicht geschafft hat, in dem Team zu bleiben. Aber der ist von seinen Anlagen her und von seinem Talent, also das Talent ist ja das eine, dann das Mentale, der scheißt sich ja nix, sagt man ja so schön, und dann noch seine körperlichen Anlage, ist der eigentlich ein Modellathlet fürs Skispringen. So, deswegen ist das schon eine ganz gute Mischung da.
Okay, spannende These. Schön, dass wir kurz diskutiert haben. Wir bleiben in Skandinavien und sind beim Adler der Woche. Erstmal bei den Herren der Zunft angekommen. Julia, du darfst ihn küren.
Geil. Es war mein Vorschlag und es war nicht nur mein Vorschlag. Wir sind
Nein.
hier, ich glaube, die gesamte Instagram-Community bei von der Flugshow und ihr beide. Wir sind alle übereingekommen, dass der Adler des Wochenendes an Mikko Kytüsau gehen muss. Fantastisch. Siebter Platz und hat er gehalten. Also das war dann nicht eine Eintagsfliege nach den ersten beiden Durchgängen, sondern hat am nächsten Tag auch nochmal wieder einen super Flug runtergebracht, bei Bedingungen, die, naja, zumindest mit dem langen Warten, auf jeden Fall schwieriger waren. Finde ich total mutmachend, habe mich riesig für ihn gefreut und hat er sich auf jeden Fall verdient, unseren Adler zu kriegen.
Das hat er definitiv so. Und er lässt so Namen wie Michael Heiberg, Ryojo Kobayashi, den Titelverteidiger Marius Lindwig in sich. Gut, Jan Hörl, der arme Kerl, über den haben wir schon gesprochen.
Oh Gott,
Aber
ja.
cool für ihn. Cool auch für Finnland, weil es punktuell dann schon immer wieder Punkte gibt. Aber wir verfallen und ihr da draußen leider auch dann oft in die Reflexe. Ist das jetzt der Dornröschen-Moment? Wach geküsst aus dem Schlaf.
Aber wisst ihr, wann das letzte Mal ein Finne bei der Skiflug-WM unter den besten 10 war?
Nein, sag's uns.
Oberstdorf 2008.
Das ist
Überlegt
eine
mal, wie
Zeit
lange
mal
das
her.
her ist, ja. Und da waren es sogar 3 Finnen unter den besten 10.
Okay.
Also davon sind wir noch ein Stückchen weiter weg, aber ich habe mich riesig für ihn gefreut. War echt cool, weil die Saison, wenn man ehrlich ist, ja, war jetzt auch nicht berauschend bis dahin. Das hat sicherlich nochmal die Entscheidung da irgendwo begünstigt. Also hat er wirklich echt klasse gemacht. Coole Geschichte.
Absolut. Verdient der Adler der Woche und auch bei den Damen, Jenny Rautjunau, wieder echt ein gutes, solides Wochenende. Platz 7 und Platz 9, also Skisprung Finnland, taucht dreimal in den Top 10 auf. Und das nicht nur mit Jenny Rautjunau bei den Damen. Deswegen gibt's da den Adler der Woche dafür. Jetzt sind wir bei den Damen angekommen. Der Dattel schlägt Katra Koma oder eine der anderen Slowenen aus der nationalen Gruppe vor. Vorab ein Skispringen-Gag von mir. Was machen slowenische Skispringen-Fans, wenn sie
Oh
sich
nein,
besaufen.
oh nein, ich weiß es schon.
Ich
Oh,
weiß
Koma
es nicht.
saufen.
Ja, super,
Ah.
gut. Aber
Jetzt, jetzt, Tobi, 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 pass auf, pass auf. Der Nachname wird Komar ausgesprochen. Und Komar ist auf Slowenisch die Mücke.
dann machen sie halt Komar saufen. So,
So,
ich lasse mir von
ja.
dir meinen Gag nicht kaputt machen. Sie ist es aber nicht
Uiui.
geworden, die Adlerin der Woche.
Nee, aber mit Slowenien
Lu
lag der liebe Dade schon ganz richtig, wie so
Ja,
oft. Also
genau.
da muss man ja sagen, der hat eine sehr hohe Trefferquote, wenn es um den Adler geht. Aber nee, wir picken uns mal raus. Tina Erzar, Jahrgang 2008. Oh, da ist die 2008 wieder. M fällt mir jetzt auch erst gerade auf. Aber sie ist tatsächlich die erste Springerin dieses
Was?
Jahrgangs, die Weltcup-Punkte holt. Platz
2008.
17 und Platz 22 in Jubno. Hätte sich, glaube ich, keinen besseren Ort für aussuchen können. Und die junge Frau fährt tatsächlich zur Junioren-WM, das weiß ich schon. Also von daher, glaube ich, wird das die nächste Slowenin sein, die demnächst Edelmetall in ihrem Vitrinenschrank haben wird.
2008, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Aber cool, diesen Rückenwind soll man mitnehmen. Eigentlich sind wir fast am Ende, habe ich beim letzten Mal übersehen. Die Paula hat uns eine Nachricht geschickt, die ich tatsächlich sehr, sehr cool fand und die will ich tatsächlich noch mal vorlesen. Paula ist 14 Jahre alt und die Flugshow ist ein super Podcast mit super Host und damit sind nicht nur Uli und Julia gemeint, sondern auch Nils und
Boah.
Tobi. Ja, steht ja so. Ich
Cool.
lese das hier noch vor. Sie hat uns
Geil.
relativ früh entdeckt, Folge 10, wartet immer sehnsüchtig. Wenn sie von der Schule am Montag kommt, hört sie immer die neueste Folge der
Oh.
Flugshow.
Oh, das
So.
ist super schön. Vielen Dank. Und jetzt geben wir uns noch mehr Mühe, immer montags rauszukommen.
Genau. Sie fragt, ob man als Podcaster selbst Podcast hört oder sich sogar mit anderen Podcastern austauscht. Ich fange an. Ich höre wahnsinnig viel Podcast. Also ist part of my life, definitiv. Mach's bei fast jeder Gelegenheit, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, höre ich immer Podcast. Haushalt, immer Podcast. Beim Sport machen, Radl fahren. Ich habe sogar einen Unterwasser-MP3-Player. Also
Wow.
geh einmal pro Woche schwimmen und den klippst du dir dann an die Schwimmbrille und dann kannst du beim Kachelzählen im Schwimmbad, wenn es echt monoton ist und was echt langweilig ist, aber mit Podcast super cool. Also wer sogar im Schwimmbad unter Wasser Podcast hört, ich glaube, der kann die Frage, ob man selbst Podcasts hört und das gerne tut, mit einem dicken Ja beantworten. Ob man sich mit anderen austauscht, ich hole mir viel Inspiration bei anderen, also versuche mir schon da Dinge, die ich gut finde, so ein bisschen abzuschauen, ob es gelingt, müsst ihr selbst beurteilen. Direkt austauschen, nicht proaktiv. Wenn man aber im Endeffekt, so haben wir uns ja, Julia, mehr oder weniger auch kennengelernt, wenn sich die Möglichkeit aber dann ergibt, klar, spricht man drüber, über das eigene Projekt, über das Projekt des anderen und deswegen einmal dickes Ja, das andere ist situationsabhängig, wenn es die Gelegenheit tatsächlich ergibt. Julia, wie schaut's bei dir aus?
Ich habe euch ja praktisch zugeballert, bis ihr gar nicht mehr anders konntet, als mich irgendwann mal zurück einzuladen oder so. Also,
Ey,
ich
sag
habe.
sowas nicht, sonst kriegen wir jetzt, sonst platzt das
Oh.
Postfach gleich.
Oh, nein, nein, das war meine großartige Qualifikation. Genau, also ja, ich höre auch super viel Podcasts, nicht beim Schwimmen, aber beim Sport machen und beim irgendwie, wenn ich auf dem Weg bin, irgendwohin. Eigentlich habe ich immer irgendeinen Podcast im Ohr, meistens englischsprachige, aber selbst wenn ich nicht in der Flugshow dabei bin, warte ich genau, wie heißt nochmal
Paula.
Paula, die Paula. Wie die Paula sagt, ich warte auch jeden Anfang der Woche auf die neue Flugshow-Folge, immer noch. Und freue mich da jedes Mal drauf. Und tausche mich, halt, hab mich mit euch ausgetauscht über Podcasts und hab noch ein paar Freunde, die Podcasts machen. Und mit denen spreche ich schon mal über so Technik-Equipment oder Aufnahmedinge. Aber ja, also Podcast, großer Teil meines Lebens auch.
Ja, bin ich tatsächlich auch. Das hat bei mir witzigerweise, so ist das Medium ja auch erst entstanden, damals mit dem iPod. angefangen. Da gab es dann nur so kleine Schnipsel irgendwie aus dem Radio, wenn es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Lukas Tagebuch von Jan Böhmermann damals auf 1Live, liked, wer es noch kennt, war immer ganz witzig, so 1 Minute 30 Stücke oder so. Und wenn man jetzt schaut, wohin sich das Medium Podcast entwickelt hat, ist ja was ganz, ganz anderes, so ausschweifende Gespräche, so wie wir das heute führen. Deswegen auch ich großer Podcast-Fan, auch ich höre sehr viele Podcasts, wenn ich unterwegs bin, gerade auf langen Autofahrten oder so. Echt immer coole Unterhaltung, gerade wenn man alleine ist. Und ja, austauschen, das, ja, ich glaube, so ähnlich wie bei dir, Tobi. Also, wenn man dann irgendwie mal, wenn sich's mal irgendwie situativ ergibt, wenn man mal irgendwie angeschrieben wird oder so, dann schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Lieblingspodcast dann Liebesbriefe schreibe oder so. Das dann nicht.
Aber das dürft ihr gerne machen, uns Liebesbriefe schreiben, falls jemand von uns eure Lieblingspodcasters sind.
Dann nenn doch bitte die E-Mail-Adresse, Julia, dann kannst du dich darum kümmern.
Die bringt man in die Shownotes. Ja? Dann machen wir.
Ja, genau.
Ja. Ja, machen wir eine direkte Rufumleitung. Ja, cool. Also vielen Dank, Paula. Viel Spaß weiterhin mit der Flugshow. Jetzt schauen wir noch aufs nächste Wochenende voraus. Ein Standort, wer bis hier zugehört hat, Willingen. Wann bietet uns denn Willingen welche Show, wenn hoffentlich die Bedingungen stabil sind, ist ja in Willingen auch nicht immer selbstverständlich.
Ja, und da sind wir jetzt an dem Wochenende tatsächlich drauf angewiesen, weil der Zeitplan durchaus eng und natürlich auch sehr voll ist. Es geht los am Freitag um 16:45 Uhr mit der Qualifikation der Herren, gefolgt um 18:15 Uhr, wenn es sie denn gibt, die Qualifikation der Frauen. Dann am Samstag 12:15 Uhr Einzelfrauen, 16:10 Uhr Einzelmänner. Und am 4., also am Sonntag, 11:30 Uhr Einzelfrauen. Und um 16:10 Uhr Einzelmänner. Leider Gottes ja unser geliebtes Mixteam nicht dabei dieses Jahr.
Julia, willst
Mann,
du noch
ey.
was sagen?
Ich glaube, die Töne, die aus meinem Rachen kommen, sagen alles.
Sandro Pertile hat mir gesagt, es gibt kein Mixed-Event, weil die Veranstalter nicht daran interessiert sind. Er habe damit nichts zu tun.
Nimm mir nicht mein Feindbild, ich brauche das. Sandro Pertile,
Man
entschuldige.
könnte es den Veranstaltern ja auch schmackhaft machen, statt darauf zu warten, dass mal einer den Finger reckt. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Damit bleibt das Feindbild bestehen und bevor die Sandro Pertile Hate Show hier weitergeht, machen wir, glaube ich, an der Stelle Schluss. Julia hatte bei ihrem letzten Besuch, ich war, glaube ich, letzte Woche, Luis, du darfst verabschieden. Ich danke euch
Oh.
beiden, danke euch da draußen, macht's gut, schöne Woche allen, viel Spaß bei Willingen, schaut's dazu und dann hören wir uns nächste Woche wieder und ja, dann dürft ihr noch was sagen. Ich bin raus für heute.
Ich sag Tschüss und vielen Dank für die schöne Folge und übergebe an das Lexikon.
Ich sage auch vielen Dank an euch beide, an euch da draußen fürs Zuhören. Wünsche euch viel Spaß mit den Wettkämpfen in Willingen und bis zur nächsten Woche gilt wie immer, fliegt's, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.